Ja. Kann auch so ein richtiger Liebling werden, wie der jetzt auch über den Platz arbeitet. Ne? Das ist genau so eine Mischung aus Arbeit und Kunst, die er mitbringt. Die musst du halt auch dann gut bezahlen, weil sie sich zurückzahlt. Aber muss Dortmund dann natürlich abwägen, bis zu welchem Punkt sie das dann auch wirklich machen wollen und können.
Ja, definitiv. Also das wird sicherlich noch spannend. Du sprichst es natürlich völlig zu Recht an. Jorge Mendes hat natürlich europaweite Kontakte, aber vor allen Dingen auch nach England. Das ist für Karim Adeyemi jetzt irgendwann mal perspektivisch auch, das wissen wir, das Traumziel, da mal irgendwann zu spielen in der Premier League. Aber alles, wie du es gerade richtig sagst, ist er in Dortmund zurzeit zufrieden, glücklich. Und ich glaube auch, dass er das alles ganz gut einordnen kann.
Auf für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Herzlich willkommen an einem besonderen Tag, den, glaube ich, jeder BVB-Fan, wenn wir mal 8 Jahre zurückschauen, nicht hätte kommen sehen. Vom Talent her vielleicht, aber von der Persönlichkeit her nicht. Ousmane Dembélé gewinnt tatsächlich in der Post-Messi- und Ronaldo-Ära den Ballon d'Or. Das kommt, naja, also wie gesagt, früher wäre es überraschend gekommen, kommt es heute auch noch überraschend, Patrick. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Süd heute. Wie siehst du es? Wie siehst du überhaupt den Ballon d'Or an Dembélé?
Ja, ich habe es gestern mit Spannung verfolgt, weil ich so Veranstaltungen tatsächlich mag, weil da Glanz und Glamour dabei ist. Muss auch sagen, Serro Gerassi, wahnsinnig viel Aura, wie er da mit seiner Frau reingelaufen ist im Samtanzug. Der sah richtig gut aus mit einer starken Brille. Er hatte schon Weltfußballer-Vibes. Ich glaube, er ist am Ende auf Platz 21 gelandet. Dembélé für mich auf jeden Fall verdient. Glückwunsch, meinen größten Respekt an ihn und vor allen Dingen seine Entwicklung, über die wir ja gleich auch nochmal gerne sprechen. Er hat sich das wahnsinnig verdient, weil er bei Paris zu einem Führungsspieler gereift ist, weil er zu einem Mann geworden ist, in dem Sinne, als dass er nicht mehr dieser jugendliche Bub ist, der irgendwie nicht weiß, was er mit seinem Leben so richtig anzufangen hat, der straight ist, der ja. Also es ist einfach verdient und der Champions League Titel, das Double, der hat das Triple geholt, fast ja sogar noch den Club WM Titel, das ist alles schon auch auf seinen Schultern mit gewesen und deshalb
die Zahlen sind Wahnsinn, ne?
Ja.
Also die Zahlen, die der aufgelegt hat in dieser Bewertungsperiode, sind absolut Ballon d'Or würdig. Ich habe es ja am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen. Für mich ist es dann immer so, auch die Persönlichkeit, die da mitspielen muss. Ich bin sowieso kein großer Freund von diesen Individualauszeichnungen. Aber wenn, dann musst du halt auch was fürs Team getan haben und nicht nur selbst geglänzt haben. Und das scheint er ja dann doch gelernt zu haben.
Genau.
In den
genau.
letzten Jahren, ja. nach schweren Jahren in Barcelona.
Ja, das sind ja auch Jesko die Kriterien, wenn ich mal kurz einhaken darf. Ne? Individuelle Leistung, entschlossener und beeindruckender Charakter, Teamleistung und Erfolge, Klasse und Fairplay. So, und das ist, ich bin 100% überzeugt, dass Lamine Yamal den auch in den nächsten Jahren abräumen und holen wird und wahrscheinlich auch nicht zu wenig. Er ist natürlich deutlich jünger, Dembélé ist jetzt schon 28. Yamal hat immer noch mal so dieses... Er ist natürlich weiter als Dembélé ist früher. Merkwürdige Geburtstagsfeier. Das sind alles so Dinge, die wahrscheinlich in so eine Bewertung am Ende mit reinfließen. Deshalb ist er auch für mich zu Recht nur in Anführungszeichen auf Platz 2, auch wenn das ein unfassbarer Fußballer und Junge ist. War ein bisschen verwundert über Rafinha, dass der am Ende nur auf Platz 5 gelandet ist.
Ja, Fünfter geworden. Ne? Auch der hat ja eigentlich Dembélé-Zahlen auch aufgelegt in dem Jahr.
Ja, total. Ne? Vitinha auf 3, Salah auf 4 und Rafinha auf 5. Übrigens, Jesko, ich habe gar nicht gezählt, wie viele, ob es 6 oder 7 waren, aber ein Hakimi war dabei, ein Haaland war dabei, ein Lewandowski war dabei, ein Girassi, ein, wen haben wir noch? Ein Jude Bellingham. Sind ein paar Dortmunder, ne?
Best of Dortmund. Das ist ja am Ende so eine Auflistung auch wirklich ein Hutheben für die Arbeit des BVB. Ne, über die Jahre verteilt, ne, wie sie eben immer dann doch diese Spieler gefunden haben, die, wo sie was drin gesehen haben und was so eine Wahl und was so eine Rangliste dann auch am Ende wirklich bestätigt. Ne. Das ist schon gute Arbeit, die da auch in gewisser Weise irgendwie gewürdigt wird vom Publikum. Aber es gab eine Fanfrage an dich.
Nicht nur eine, sondern
ich habe die auch schon mal bekommen.
Ja.
Und zwar, er kriegt denn Dortmund jetzt nochmal einen Euro dazu, wenn Dembélé Ballon d'Or-Wahl gewinnt. Ja, ja. Ganz kurz, erzähl nochmal, wie viel hat Dortmund vom FC Barcelona für Ousmane Dembélé bekommen?
Ja, sie haben damals ja 105 Millionen Euro fix bekommen und dann konnten noch 43 Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen dazu kommen. Damals waren gewisse Zuschläge enthalten, als Dembélé nach Barcelona gewechselt ist, bei jedem 25. Spiel, also 25. Spiel 5 Millionen, 50. Spiel 5 Millionen, 75, 100.
Hat der so viele gemacht? Müsst ihr mal einmal gucken.
Weil schauen.
Der war doch eben verletzt.
Ja, aber muss verletzt, er, aber ich glaube, am Ende hat er sogar 140, ja. Guck mal genau nach, 185 Spiele hat er gemacht. 40 Treffer, krass, ne? 41 Assists. Und da wurde er schon als Flop abgestempelt mit 40 Toren und 41 Assists, ne, weil wahrscheinlich noch mehr drin gewesen wäre. Ist am Ende nur für 50 Millionen Euro in Anführungszeichen verkauft worden nach Paris. Wir können es aber kurz machen. Wir haben uns umgehört und wir haben die Bestätigung bekommen, nein, es gibt keinen Nachschlag nachträglich mehr für Borussia Dortmund in Form eines Ballon d'Or-Zuschlages. Der BVB hat alle Bonuszahlungen erhalten. Die sind mittlerweile alle auch geflossen und auf dem Konto des BVB, also 148 Millionen Euro voll bekommen. Und es war damals im Übrigen von Michael Zorc, von Aki Watzke und Co. herausragend verhandelt, weil es damals sogar die Regelung war, wenn er früher wechselt, dann wären trotzdem alle Bonuszahlungen fällig. Das heißt, sie hätten es so oder so bekommen. Also muss man sagen, damals schon, nach Mbappé und Neymar, der teuerste Spieler, unfassbar am Ende. Aber, wir reden von 2017, ne, und nicht von der jetzigen Zeit.
Genau, aber auf lange Sicht haben sie sich natürlich bestätigt gefühlt, dass sie persönlich sicherlich das eine oder andere Problem hatten mit dem Kollegen, aber
es ist so. Ja, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, wir haben ja auch mit dem einen oder anderen Kontakt gehabt und auch mal nach einem Zitat angefragt und ich glaube jetzt zumindest am heutigen, was haben wir heute, Dienstag, ne? 10.19 Uhr nehmen wir auf, hat der BVB jetzt noch nicht groß auf seinen Kanälen was gespielt, also man darf auch nicht vergessen, wie diese ganze Nummer am Ende auseinandergegangen ist. Er ist damals von Stadren gekommen. Ich fand es übrigens toll, dass er in der Rede Stadren erwähnt hat, auch sofort den BVB erwähnt hat und sich bedankt hat für die Zeit dort und dass sie ihm das mit ermöglicht haben, diesen Karriereweg. Aber er war ja nur ein einziges Jahr beim BVB, 2016 bis 2017, hat in 50 Spielen 10 Tore erzielt und ich meine sogar 21 Vorlagen gegeben. Das ist jetzt durchaus in Ordnung. Und damals kam eben der große FC Barcelona zum zweiten Mal. Er hat damals den BVB Barcelona vorgezogen und hatte dann für sich so das Gefühl, denen zum zweiten Mal absagen, schwierig. Und dann begann eine regelrechte Schlammschlacht im Hintergrund mit dem Streik. Er hat dann irgendwann beim Training unentschuldigt gefehlt, war nicht mehr da. Peter Bosch war damals der Trainer und hat dann wurde dann, glaube ich, damals zitiert mit den Worten, wir wissen nicht, wo er ist, er hat sich nicht abgemeldet, er war nicht beim Training, ich habe keine Ahnung, warum er fehlt. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, es ist uns aber nicht gelungen. Und dann hat der BVB sehr schnell ein Machtwort gesprochen und hat den Spieler dann eben auch für das ein oder andere Spiel suspendiert. Dann gab es ein gewisses Angebot von Barcelona, was erstmal nicht den Anforderungen entsprochen hat. Am Ende haben sie sich irgendwie geeinigt, aber das ist rückblickend schon alles sehr, sehr verrückt. Und ich musste schmunzeln, Jesko, weil der ein oder andere geschrieben hat, was sagt uns das? Du kannst in jungen Jahren dein Haus vermüllen, du kannst in jungen Jahren PlayStation zocken, du kannst in jungen Jahren deine Karriere vernachlässigen und es trotzdem noch zu etwas bringen. Also das ist vielleicht auch Motivation für alle jungen Menschen, die gerade irgendwo an einem Karriere, in einer Sackgasse vielleicht stecken, was dann doch möglich ist. Ne?
Ich sag ja auch immer, ey, wenn du mir ohne Scheiß, wenn du mir in dem Alter so viel Geld gegeben hättest, ne, ich will gar nicht wissen, was ich für einen Mist gemacht hätte. Ja, ich will es gar nicht wissen. Ich meine, wir reden da über einen 17-, 18-, 19-jährigen Jungen irgendwo.
Der beim BVB damals 2 bis 3 Millionen verdient hat, später in Barcelona dann über 10, 12.
Ja, aber das sind ja Summen, das ist ja alles absurd. Ne? Und da brauchst du dann eben mal 10 Jahre oder in diesem Fall, was sind es, 8 Jahre, um einen gewissen Reifeprozess dann auch durchzumachen.
Ja, er hatte damals ja sogar in seinem Haus seine Freunde rund um die Uhr dabei. Soll ja damals sogar den einen oder anderen Kumpel mit bezahlt haben, dass er bei ihm im Haus mitwohnt, hat er zugegeben, er hat mehr NBA 2K, glaube ich, gezockt, als irgendwie zu trainieren und hat rückblickend gesagt, dass es natürlich ein Fehler war, aber dann, und da ziehe ich nur den Hut und sage Chapeau, dann auch wirklich zu erkennen, Er war ja auch wahnsinnig emotional am Montagabend, hat Tränen in den Augen gehabt, hat seiner Familie, seinen Brüdern gedankt. Die Mama kam noch auf die Bühne, seinem Agenten gedankt, dass die alle immer an ihn geglaubt haben. Und ich finde sowas dann schön zu sehen, wenn einer auch mal so einen Weg hat, wo du vielleicht zwischendrin sagst, was hat er eigentlich für Hirngespinste, warum versteht das nicht, dass er so ein tolles Talent hat und das wegwirft und es dann am Ende trotzdem hinbekommt. Und der BVB hat damals schon was in ihm gesehen, hat damals schon die Meinung gehabt, dass das ein zukünftiger Ballon d'Or-Sieger sein wird, und da fühlen sie sich sicherlich bestätigt, auch wenn, wie gesagt, Stand heute Morgen keiner sich öffentlich zu dem Thema äußern wollte.
Ich wollte gerade sagen, das Glückwunsch-Fax gab es nicht.
Ja, genau, aber ist das ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch in Ordnung.
Mein ist Gott. Abgehakt.
Ja.
Übrigens, ich hätte ja eine ähnliche Entwicklung Jadon Sancho zugetraut. Ja. Alleine vom Talent her. Ne? Eigentlich, ja, wenn man stimmt. ehrlich ist, ähnlicher Charakter. Ja, auch ähnliche Probleme gehabt in Dortmund. Ich hätte ihm das gewünscht, dass er so eine Karriere macht. Aber boah, ich würde fast sagen, der Zug bei Jadon ist abgefahren. Aber wir wollen nicht wieder. Oder willst du noch was zu sagen?
Nee.
Ich würde nämlich sonst versuchen, ausnahmsweise nicht Jadon Sancho ganz groß in dieser Sendung zu haben. Denn wir haben jemanden, der es ehrlich gesagt viel mehr verdient, nämlich Karim Adeyemi.
Ja.
Ich springe jetzt noch mal ganz kurz zurück zu unserer letzten Folge. Da waren wir nämlich sehr prophetisch unterwegs nach dem Spiel in Turin und haben ihm da auch schon dieses Label Aggressive Leader des BVB gegeben. Und zu einem Aggressive Leader gehört eben nicht nur dazu, jemanden umzuschubsen, sondern da gehört eben auch dazu, Leader-Qualitäten zu zeigen. Ja, eine Mannschaft mit anzuführen, Entscheidungen zu treffen auf dem Platz, auch mit natürlich mit Leistungen voranzugehen. Und ich finde, das macht Karim Adeyemi fast sichtbar von Spiel zu Spiel besser. Ich bin da sehr beeindruckt von jemandem, der von Mats Hummels noch ordentlich ins Achtung gestellt wurde in den vergangenen Jahren immer wieder, der ihm gesagt hat, ey, du hast viel Talent, aber du machst einfach noch viel zu viel Mist. Und jetzt hat er eben auch eine Entwicklung gemacht in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten, würde ich fast sagen, die ich hochgradig beeindruckend finde.
Absolut, das hat ihm ja auch Niko Kovac gesagt, nicht nur Mats Hummels hat gesagt, Karim, du bist zwar ein super Stürmer, aber, großes Aber, du musst auch verdammt nochmal nach hinten mitarbeiten, und wenn du das nicht machst, bist du auch mal draußen. Und gegen Union Berlin im vorigen Heimspiel vor Wolfsburg hat er nur 5 Minuten gespielt, und das hat ihn schon ganz schön gewurmt und verärgert, und das hat Niko Kovac auch in der vergangenen Rückrunde wohl gut hinbekommen, weil Karim Adeyemi ja selbst mal zugegeben hat, er hat uns, Zitat, in den Hintern getreten, hat dazu geführt, dass ich keine Krämpfe mehr habe, dass ich fit bin, dass ich robuster bin, und das, finde ich, merkt man auf dem Platz. Es gibt ganz viele, die sagen, sein Spiel ist immer noch schwanken und ihr macht das an 4 Spieltagen fest. Nee,
also ein Champions-League-Spieltag dazu.
Wir stellen eine Entwicklung fest.
Wir stellen jetzt eine Entwicklung fest, wir fällen kein endgültiges Urteil.
Genau, und natürlich ist das noch nicht die Grenze. Also Karim Adeyemi kann viel mehr. Der kann dribbeln, der kann 2 Kämpfe gewinnen, der kann die Tiefenläufe machen, der hat einen super Abschluss. Das ist natürlich längst nicht das Limit. Man sieht aber, was er kann, und man sieht, dass er einen Fortschritt eben dahingehend gemacht hat, dass er, wir haben ja auch oft über Adeyemi gesprochen, hier mal eine Schwalbe, da mal eine Schiri-Entscheidung angeprangert, da mal sich nach dem Spiel, das Interview hatte ich damals geführt, in Frankfurt hingestellt und so ein bisschen hämisch gegrinst, ja, mir doch egal, was die Frankfurt-Fans denken, wo er eine blitzsaubere Schwalbe damals hingelegt, wobei blitzsauber war es nicht, aber es war schon eher, ja, also und darüber haben wir viel diskutiert, dass er sich auch in den Punkten natürlich fangen muss, dass er da auch reifer werden muss. Das ist er definitiv. Das zeigt für mich im Übrigen auch diese Fairplay-Szene. Die ging.
Das ist ganz interessant, auch was Siebert nach dem Spiel gesagt hat.
Absolut.
Da kriege ich mal ganz kurz rein. Genau, der Schiri hat eigentlich unaufgefordert, glaube ich sogar, bei den Kollegen gesagt, dass er gerade diese Szene sehr beeindruckend fand, dass Adeyemi sofort abgebrochen hat, als er gesehen hat, dass Wimmer nach einem Sprung schlecht aufgekommen ist, sich wehgetan hat. Er hätte freie Bahn gehabt. Ne? Die hätten richtig Wiese vor sich gehabt.
Genau.
Er hat sofort abgebrochen, den Ball rausgeschossen, hingegangen, hat gesagt, ist alles okay, Kommunikation mit dem Schiedsrichter gehabt. Finde ich, das sind, und da bin ich beim Thema Leader. Ja, das sind genau für mich Momente, wo sich dann eben auch ein Leader zeigt. Der hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, nee, ich nehme mir nicht diesen Vorteil, sondern ich breche hier ab. Ich treffe die Entscheidung. Ich sage, wir machen nicht weiter. Ganz kurz noch.
Ja.
Und was Siebert dann nämlich auch gesagt hat, er wird das in seinem Bericht lobend erwähnen. Mhm. Und das ist ganz interessant, gerade im Zusammenhang mit Karim Adeyemi. Denn, Und das ist so, der steht und stand bei den Schiedsrichtern unter ganz genauer Beobachtung.
Ja, ja, ja.
Der hat sich sehr viel geleistet. Du hast Frankfurt angesprochen. Es gab einige Szenen, wo er versucht hat, mit Schwalben, mit Theatralik, mit Gemecker, mit keinem guten Habitus auf dem Spielfeld einfach die Schiedsrichter zu beeinflussen. Und er hat sie beeinflusst, nur nicht in die Richtung, die er wollte, sondern der stand bei denen echt auf der roten Liste.
Mhm.
Und deswegen war diese Einlassung von Siebert ganz interessant, weil sowas natürlich auch dann eine Imagearbeit ist von Adeyemi.
100%. Wo ich gerade reingerätschen wollte, ich glaube, so eine Szene aus so einem aussichtsreichen Konter, du weißt ja auch nicht, wie reagiert ein Stadion, wie reagieren deine Teamkollegen, kommen die dann vielleicht zu dir und sagen, ey, bist du bescheuert, wir hatten gerade eine Möglichkeit, da auf ein 2-0 zu, oh, das wär's 2-0 gewesen, auf ein 2-0 zu gehen.
Ja.
Ich glaube, dass du so eine Entscheidung aus freien Stücken auch nur triffst, wenn du eine Akzeptanz in der Mannschaft hast, wenn du auch intern ein gewisses Selbstbewusstsein hast, dass du dann auch wirklich sagen kannst, komm, den spiele ich jetzt ins Aus, ich entscheide das einfach mal und ne?
Das meine ich mit Lieder. Das meinte ich mit Lieder.
Genau. Und das ist eine Entwicklung, die Karim Adeyemi hingelegt hat. Natürlich ist das alles noch nicht das Ende der Fahnenstange, das ist völlig klar. Aber zwei richtig gute Abschlüsse, trocken verwandelt. Ich meine, das kann er sowieso mit Konter, kurzen Abschluss, explosive Schusstechnik. Ich meine, Jesko, 126 km/h. Hast du mal getestet, wie schnell du schießt?
Ja, habe ich mal, ich weiß es aber nicht. Ich glaube, ich bin ganz knapp an die 90 gekommen, aber ja, da habe ich mir, glaube ich, einen Muskelfaserriss geholt oder sowas. Also das war schon, da habe ich wirklich alles gegeben und alles
geopfert. Ich wollte gerade sagen, ich war auch bei 80, 90 max,
das ist super. Er trifft den super, er kann das super, er hat es vielleicht auch einfach zu wenig gemacht. Ganz interessant übrigens, er hat das Tor von der rechten Seite kommend geschossen. Ich habe jetzt leider noch nicht die Statistik da liegen, aber das ist ganz interessant. Die Torgefahr hatte Adeyemi eigentlich nur, wenn er über die linke Seite kam in seinen Spielen. Wenn du mal so rekapitulierst, wie er seine Tore schießt, der ist eigentlich immer von der linken Seite gekommen.
Stimmt.
Also gar nicht diesen Robben-Move in die Mitte ziehen und damit links abziehen, sondern eigentlich tatsächlich über die generische Seite eines Linksfußes, nämlich dann eben die linke Seite kommt. Und das auch das zeigt eine Entwicklung. Ne? Auch das zeigt eine Entwicklung bei Karim Adeyemi, dass er es eben schafft, dann auch dann auf diesem Weg torgefährlich zu sein und Tore zu schießen. Weil solche Statistiken kennen die Gegner auch. Ne? Da weißt du ganz genau, okay, wenn der von der rechten Seite kommt, hat er viel weniger Torgefahr, als wenn er von der linken kommt. Und auch das macht er jetzt, ich finde ihn auch im Zweikampf unglaublich robust und in den Dribblings besser, kreativer, schneller. Auch da spielt er mal seine Schnelligkeit aus, kommt mal schnell an einem Gegenspieler vorbei. Er könnte vielleicht sogar dieser Unterschiedsspieler sein, den wir eigentlich im Sommer gefordert haben.
Ja, auf jeden Fall. Also in ihm sieht man unglaubliches Potenzial. Das hat der BVB ja auch schon damals dann im Zuge des Wechsels aus Salzburg erkannt. Ich finde aber, wir sind jetzt an einem Punkt, auch bei einem Karim Adeyemi, ich meine, er ist deutscher Nationalspieler, auch wenn er, glaube ich, 9 oder 10 Länderspiele hat, jetzt noch nicht wahnsinnig viele, aber wir sind jetzt auch an einem Punkt, wo man das, glaube ich, auch von Karim Adeyemi fordern kann und nicht mehr nur über Potenzial und Talent spricht, sondern 100%. Wirklich auch dann darüber, macht er jetzt den nächsten Schritt und wird ein Ausnahmespieler oder bleibt er irgendwie auf der Matte hängen, so, ne, weil ich meine, das ist ein Junge, da reibt sich auch Carsten Kramer die Hände nach, weil was das Marketingpotenzial angeht und Verkaufszahlen, ich meine, kleiner, schneller, wendiger Spieler, coole Frisur für die jungen Kids, einer, mit dem sich junge Spieler identifizieren, die
Rücknummer
27 mit Adeyemi, Glamour-Freundin, genau so, und mag dem vielleicht einem gefallen, dem anderen nicht, aber ja, das sind alles Punkte, die da natürlich mit reingehen und er ist dazu auch einfach so ein bisschen Lausbub-Image und einfach ein cooler Typ. Also das ist ein Junge, der enormes Potenzial hat. Und wenn wir jetzt vom Weltfußballertitel reden, ich sage jetzt nicht, dass der irgendwann Weltfußballer wird, aber der kann natürlich auch, wenn er das konstant die nächsten Jahre irgendwann bringt, traue ich dem auch zu, dass er irgendwann mal eine Rolle zumindest in dieser bei dieser Veranstaltung auch spielen wird. Ob er ganz oben landet, wage ich zu bezweifeln, aber zumindest ist das einer, dem ich das zutraue, da ganz oben zu sein.
Die Marketingabteilung und der örtliche Brokkolihändler. Die freuen sich.
Ja, erzähl mal mit der. Ich kenne die Fufu-Nummer. Fufu ist ja das, das Essen, wo sein Vater Ganache. Auch Wurzeln hat, Ganache. Ne, wo er auch immer ganz gerne Fufu, ne, so ein, glaub, so eine Art Maisbrei mit den Händen, mit Fleisch dann irgendwie. Mhm. Das gibt ihm Power, aber Brokkoli, da bin ich ja selbst gerade.
Ich habe ihn ja mal in einem Interview nach, ich glaube, es war nach den Champions Leagues, war irgendwie in der Mixzone oder sowas, gefragt, wo er wirklich eine Leistungsexplosion hat und dann auch so Karim, wo kommt denn das jetzt her? Da hat er ganz trocken gesagt, ja, Brokkoli. Meine Frau macht mir Brokkoli.
Stimmt.
Und seitdem ist das halt so ein bisschen auch der Running Gag. Mein Hund hat übrigens mittlerweile, das Lieblingsspielzeug meines Hundes ist auch Brokkoli, ein Stoffbrokkoli, mit dem die total gerne spielt. Und deswegen ist es halt so ein bisschen der Running Gag geworden, dass er wahrscheinlich jetzt von Loredana immer weiter seinen Brokkoli gemacht bekommt. Und es wirkt, aber machen wir einen Strich drunter, das Thema Adeyemi spielt richtig stark. Mhm. Ist eine Führungspersönlichkeit oder entwickelt sich gerade zu einer möglichen Führungspersönlichkeit. Seien wir noch ein bisschen vorsichtig, wir haben ihn auch ganz anders erlebt, aber wenn er diese Konstanz hält, wenn er unverletzt bleibt, dann sieht das richtig gut aus.
Genau so ist es. Und jetzt ist natürlich die ganz große und spannende Frage, die viele interessiert. Hab da auch die ein oder andere Fanfrage erhalten. Transfer-Update legen wir zwar erst wieder ist nicht mehr so lange hin, am 6. Oktober los, also kurze Pause für uns, dann geht's wieder weiter. Aber natürlich die Frage von euch, was ist jetzt eigentlich mit Adeyemi in Sachen Vertragsverlängerung? Der Vertrag geht ja noch bis 2027. Er hat kürzlich seine Berateragentur gewechselt, das zum wiederholten Mal, zum dritten Mal in den letzten 12 Monaten. Das zeigt mir auch so ein bisschen seine Schwankungen, dass er vielleicht auch manchmal gar nicht so richtig weiß, was er will und wo er hin will. Ist jetzt aber bei Starberater Jorge Mendes, der Cristiano Ronaldo über Jahre hinweg vertreten hat und der ihm natürlich auch gewisse Versprechen gemacht hat und gesagt hat, hey, wir schauen mal, was wir da beim BVB am Ende rausholen. Es gab nach unseren Infos auch schon erste Gespräche zwischen Sebastian Kehl und Jorge Mendes über eine mögliche Vertragsverlängerung. Die Gespräche sind allerdings sehr im Anfangsstadium. Es ist aber eine Situation, die natürlich nicht ganz so einfach ist. Ich meine, seine vorige Agentur mit Giuseppe Pisano und Ottl, dem Ex-Bayern-Spieler, Agentur Roof, die kennen natürlich Sebastian Kehl viel besser, als es ein Jorge Mendes tut und haben wahrscheinlich auch ein Eigeninteresse, dass der Spieler beim BVB in der Bundesliga bleibt. Sobald dann so jemand wie Jorge Mendes kommt, ist es natürlich eine Situation, die für einen Kehl, für einen Ricken, für den gesamten BVB zumindest nicht einfacher ist, ne? Und Jorge Mendes kam wohl so ein bisschen auch mit dem Versprechen, wir verdoppeln dein Gehalt. Und da stelle ich mal ein großes Fragezeichen dran, weil Karim Adeyemi mittlerweile schon beim BVB ein sehr, sehr stattliches Gehalt hat. Ich glaube, ein Grundgehalt er ist mit 425.000 gestartet, liegt jetzt bei 475. Das sind also knapp 6 Millionen Euro, die er jetzt schon beim BVB bekommt, ohne Bonuszahlungen, die obendrauf kommen, ohne diese Signing-Fee, die er nochmal jährlich bekommt. Er kriegt nämlich beim BVB noch so eine Art Loyalty-Bonus von 1 Million pro Jahr für jeden Verbleib. Also
okay.
Der kann schon auf seine 8 Millionen Euro beim BVB kommen. Also ob er das da verdoppeln kann, wie das Jorge Mendes in den Gesprächen offenbar erzählt hat, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Aber was sagst denn du, Jesko? Wie weit muss der BVB denn bei Adeyemi gehen? Weil man kann natürlich auch sagen, mit all dem Marketingpotenzial, ey Leute, das ist jemand, der in der Kategorie Haller, Girassi, Kobel, Schlotterbeck dann vielleicht auch bei seiner folgenden Verlängerung dann sein wird. Wie siehst du es?
Interessant, vielleicht hat Jorge Mendes auch einfach nicht gesagt, bei welchem Verein er das verdoppelt. Ne? Das kann natürlich
richtig
sein.
Kann auch sein.
Aber was ich weiß und was auch Karim Adeyemi klar gesagt hat, er fühlt sich sehr wohl beim BVB. Er spielt total gerne in Dortmund. Das haben wir schon oft gehört von Spielern, keine Frage. Aber das war wirklich mal ein sehr offenes Bekenntnis. War auch bei der US-Reise, auch da ist er oft drauf angesprochen worden, wie er denn seine Zukunft sieht. Und da hat er nochmal sehr glaubhaft betont, dass er auch diesen Verein genießt, auch diese Stimmung im Verein genießt, die Fans genießt, diese Bühne also Signal Iduna Park genießt.
Westfalenstadion,
ja.
Bitte.
Ruft gleich wieder jemand an und sagt, das heißt aber Signal Iduna Park. Das sind alles Argumente pro Borussia Dortmund. Das sieht Adeyemi so, das ist sein Wille sicherlich, bei diesem Verein zu bleiben. Aber wir wissen alle, wie es geht. Wenn der jetzt so eine Saison hinlegt, konstant, wie er jetzt spielt, dann wird es auch im Sommer den einen oder anderen geben, der sagt, wir verdoppeln dein Gehalt. und zwar netto, ja, nicht nur brutto. Und dann bin ich gespannt, wo es hingeht. Es wird mit jedem Spiel sicherlich eine größere Aufgabe für Sebastian Kehl und für den BVB, diesen Vertrag zu verlängern. Die Argumente sehe ich ganz klar auch auf Adeyemi-Seite, denn neben der sportlichen Entwicklung und persönlichen Entwicklung, die super positiv ist, ist es genau das, was du gesagt hast. Das ist halt auch ein Junge, den kannst du verkaufen. Und der stellt sich halt auch mal mit den Armen irgendwie vor die Süd und kriegt's dann zugejubelt. Ne? Also der kann auch so ein richtiger Liebling werden, wie der jetzt auch über den Platz arbeitet. Ne? Das ist genau so eine Mischung aus Arbeit und Kunst, die er mitbringt. Die musst du halt auch dann gut bezahlen, weil sie sich zurückzahlt. Aber muss Dortmund dann natürlich abwägen, bis zu welchem Punkt sie das dann auch wirklich machen wollen und können. Sicherlich, also wenn er verlängert, dann wird er mit sicherlich auch einer der Top-Verdiener werden.
Ja, definitiv. Also das wird sicherlich noch spannend. Du sprichst es natürlich völlig zu Recht an. Jorge Mendes hat natürlich europaweite Kontakte, aber vor allen Dingen auch nach England. Das ist für Karim Adeyemi jetzt irgendwann mal perspektivisch auch, das wissen wir, das Traumziel, da mal irgendwann zu spielen in der Premier League. Aber alles, wie du es gerade richtig sagst, ist er in Dortmund zurzeit zufrieden, glücklich und ich glaube auch, dass er das alles ganz gut einordnen kann. Juve war ja immer mal da, Neapel war ein sehr konkretes Thema. Das hat er zuletzt auch in den Interviews, die er geführt hat, auch bestätigt. War jetzt aber nie so die Liga, in die es ihn unbedingt
Und er hatte auch klar Nein gesagt. Hat. Ne? Also das war ein Interesse mit klarem Angebot, mit auch schon Gesprächen auch beim Club mal nachgehört, ob das möglich wäre. Und Adeyemi hat da einen Riegel vorgeschoben.
Genau. So. Also das zeigt schon auch, dass er committed ist zum BVB. Ja, natürlich bleibt das ein sehr interessantes Ding. Natürlich, wie du sagst, wird es mit jeder Top-Leistung, die er zeigt, schwerer. Aber wir sind am Anfang, wir sind gerade mitten in der Entwicklung von ihm und müssen da, glaube ich, nochmal die nächsten Wochen abwarten, ob er das denn so bestätigt und wohin die Reise geht. Aber alles zumindest sehr vielversprechend.
Aber mal kurz weitergedacht, das Geschäftsmodell vom BVB weitergedacht. Sie haben ihn für 25, glaube ich, geholt.
Nee, ich meine 30 und 30 mit Bonuszahlungen.
Aus Salzburg.
Plus 3 oder sowas. Müsste ich nochmal genau nachgucken. Okay. Aber du redest und ich gucke in der Zeit in meinen Unterlagen.
Ja, also guck mal in deine Unterlagen. Ja. Das wäre ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, genau das Geschäftsmodell vom BVB. Ne? So einen Spieler zu holen, weiterzuentwickeln und dann vor Vertragsende für die doppelte Summe zu verkaufen. So, nur mal jetzt geschäftlich gedacht und auch das, was ja auch Sebastian Kehl und auch Lars Ricken zuletzt immer wieder angekündigt haben, zu sagen, wir wollen eben wieder Spieler entwickeln, die wir dann teuer verkaufen können, um dann den nächsten zu entwickeln. Ne? Und also aus der Warte würde es fast Sinn machen, dann zu sagen, okay, wenn jetzt das gute Angebot reinflattert, dann wollen wir ihn verkaufen und wollen nicht mit ihm verlängern, weil er dann eben auch in eine Gehaltskategorie wechselt, die sie ja eigentlich so auch ein bisschen loswerden wollen, / müssen, um auch aus diesem riesigen Gehaltsvolumen, was sie haben, rauszukommen. Also das wär mal der andere Gedankenweg.
Ja, habe eben nochmal nachgeschaut, also es stimmt, 30 Millionen Euro fix und 3 an Bonuszahlungen. Wie viel jetzt von den 3 geflossen ist, das kann ich so genau nicht sagen. Aber ich würde sagen, so ein typischer BVB-Transfer, so ne Kategorie 25 bis 35 Millionen.
Genau. Da bin ich gespannt, wie sie sich dann entscheiden. Ja. Ob sie überhaupt, oder ob ihnen die Entscheidung abgenommen wird. Das kann natürlich auch sein.
Ja, du weißt ja nie. Kommt jetzt irgendein Engländer, lass am Ende Liverpool oder City kommen, weil die sagen, die finden den großartig und er bombt jetzt genauso weiter, wie er das die letzten beiden Spiele gemacht hat. Dann ist natürlich alles möglich. Aber dann, wie du sagst, ist der BVB wahrscheinlich auch irgendwo in der Range 80 bis 100 Millionen. Vorsicht, bevor ich jetzt hier zitiert werde, das ist jetzt nicht bestätigt, das kann ich mir nur vorstellen, dass wir da dann irgendwo in so einer Kategorie liegen würden und dann
kriegst hat der bei 100 BVB an und landest dann bei 80 wahrscheinlich oder so.
Als Beispiel, ne? Wie gesagt, das haben wir uns jetzt nicht bestätigen lassen, das ist jetzt nur so ein Gefühl. Aber einer, der es gerade einfach gut macht, aber wollen wir nicht den Tag vom Abend loben, oder wie man so schön sagt. Schauen wir mal, wie es da weitergeht, ne? Aber Jesko, ich glaube, das ist eine coole Überleitung zu einem, der übrigens auch nur bis 27 Vertrag hat,
wie Karim. Ich wollte gerade sagen, das leiden wir doch direkt in die nächste Vertragsverlängerungsdiskussion bei Nico Schlotterbeck.
Ja, wobei da gibt es, glaube ich, keine Diskussion, oder? Da sind wir uns einer Meinung.
Das würde mich arg wundern. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn der jetzt auf dem Niveau weiterspielt, wie er sein Comeback gegeben hat, dass da auch der ein oder andere Club kommt und sagt, den Herrn Schlotterbeck, den hätten wir aber gerne. Aber der Herr Schlotterbeck würde auch sehr gerne in Dortmund bleiben. Das hat er ja nun auch ist er ja nicht müde geworden, das zu betonen, dass das eventuell seinem Berater nicht so gut gefallen hat, weil das jetzt nicht unbedingt die Verhandlungsposition stärkt, kann ich mir auch vorstellen. Aber das ist schon ein Match, was der BVB und Nico Schlotterbeck da haben. Da würde ich mich sehr wundern, wenn es da nicht dann auch bald zu einer Verlängerung kommt.
Ja, also das ist tatsächlich ein Selbstläufer. Das haben sie jetzt nur so ein bisschen hinten rangestellt während der Verletzung. Natürlich sind sie immer mal im Austausch gewesen, auch mit Björn Etzel, dem Berater von Nico Schlotterbeck, auch Kehl und Ricken und der Spieler. Und das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr ewig dauern. Das wird klappen. Aber lass uns zum Sportlichen kommen. Also ich war sowas von überrascht. Jetzt nicht, dass er in der Startelf stand, das hatten wir ja auch schon am Freitag so ein bisschen angeteased in Schalten, dass diese Überraschung durchaus möglich ist. Aber dass er gleich 90 Minuten im Tank hat und die auch komplett durchspielt, soll wohl, wie ich gehört habe, auch so nicht unbedingt abgesprochen gewesen sein. Nur kannst du jetzt auch in der Schlussphase nicht nochmal, glaube ich, den Schlotterbeck rausnehmen und dann den Mané reinbringen und dann macht er wieder einen Fehler. Und dann hast du auch ein Thema, ne? Aber dass der gleich 90 durchspielt, ist schon
krass. Wenn es 3-0 gestanden hätte, wäre es vielleicht ein anderer Schnack gewesen. Aber wie er gespielt hat, als wäre der nie weg gewesen. Also nach vorne verteidigt, Bälle gewonnen. Wobei seine Zweikampfquote gar nicht so überragend war.
Ja, habe ich auch gesehen, der hat nur 20% von 5 genau. Zweikämpfen, also ich glaube nur einen von 5
genau.
oder so. Ne?
Aber
die war gar nicht so gut, aber es fiel mir gar nicht so auf.
Eben, also die Spielanlage insgesamt, der bringt da einfach nochmal eine andere Klasse mit. Das ist einfach so. Die Diagonalbälle, das hat er mir auch schon mal erzählt übrigens, dass er die langen Bälle erstmal viel lieber spielt als die kurzen, weil die einfacher sind.
Ja. Und der hat da ein paar richtig geile drin gehabt. Ja,
die hat er halt, ne? Die hat er halt. Und wenn du dann mit Bayer und Adeyemi spielst und dann solche Bälle hinter die Kette spielst, dann du nagelst den Gegner eigentlich in einer Position fest, in die er vielleicht gar nicht in der er vielleicht gar nicht sein will.
Ja.
Weil du einfach als Abwehr dir mit Bayer und Adeyemi so in die Hose machst, ich sag's jetzt mal einfach so, du machst dir einfach so in die Hose und sagst, ey, wenn wir hier zu hoch stehen, dann kommt ein Ball hinter die Kette, die rennen uns weg und dann legen die den in die Mitte und da steht der Girassi.
Ja.
Und der schiebt ihn dann rein. Ja. Nicht gegen Wolfsburg, aber sonst.
Ja.
Und das ist schon, und jetzt hast du eben einen, der auch diese präzisen Diagonalbälle auf rechts spielen kann. Das ist schon fein mit anzusehen. Und das hat mich richtig gefreut nach dem Spiel, dass die Süd das auch gewürdigt hat, ne? Ja. Und den Schlotterbeck dahin geholt hat und ihn gefeiert hat. Das tat ihm auch nochmal richtig gut. Das war wie so ein in den Arm nehmen der Kurve des Spielers. So schön, Nico, dass du wieder da bist.
Ja.
Fand ich toll.
Ja. Ja, es ist mental ja auch, kann ich mir vorstellen, irre, ne? Wenn du irgendwie 5,5 Monate eigentlich nur im Kraftraum arbeitest. Gut, der war hier und da jetzt auch mal in der Sonne, ich glaube mit Emre Can zusammen über die Club-WM, ne, um sich dann irgendwie fit zu halten und da auch wirklich am Comeback zu ackern. Aber das hat auch Nico Schlotterbeck gesagt, es hat auch Nico Kovac gesagt. Der Nico hat wie ein Irrer gearbeitet, geschuftet, um zurückzukommen. Und das nehme ich ihm auch ab. Also keine einfache Situation, umso schöner, dass er zurück ist, auch für die deutsche Nationalmannschaft im Übrigen, wo es ja sehr anfällig war mit Rüdiger, mit Tah hinten. Das könnte auch perspektivisch jemand sein. Vielleicht auch die BVB-Abwehr mit Anton, mit Schlotterbeck. Ich habe mit Waldemar Anton nach dem Spiel gesprochen, der auch gemeint hat, natürlich hilft uns das, gibt uns wieder Sicherheit, macht ihm auch irgendwie Spaß, wenn er ihn wieder an seiner Seite hat. Wahnsinnig wichtig, war aber auch ein dankbares Spiel, ne, für ihn. Er hat wahnsinnig viele Ballkontakte gehabt, konnte von hinten gut aufbauen, war jetzt vielleicht noch nicht so extrem gefordert, auch wenn es irgendwo ein intensives Spiel war, aber war, glaube ich, ganz gut für ihn, um reinzukommen.
Ja, cool, Schlotter. Steigert die Gesamtqualität beim BVB weiter. Und da muss man sagen, wir haben ja am Anfang, und ich habe auch am Anfang in den ersten Spielen echt gemeckert, weil ich fand die nicht gut. Ich fand Essen, fand ich richtig schlecht, das Pokalspiel. Ich fand den Auftritt in Pauli hinten raus auch einfach schlecht. Ich fand auch das Spiel, das Heimspiel gegen Union, da waren sie auch in der ersten Hälfte nicht gut.
Ja.
Aber sie haben es halt jetzt geschafft, sich einfach auf einem Niveau zu stabilisieren. Und auf einem Niveau, auf dem du in der Bundesliga Spiele gewinnst. Nicht ein Niveau, wo du um jeden, sondern wo du eigentlich verhältnismäßig souverän in der Bundesliga Spiele gewinnst. Ne? Das reicht noch nicht. Auf der ganz großen Bühne gegen Juve, da musst du dich 96 Minuten stabilisieren. Aber du hast halt jetzt ein Niveau, auf dem du weiter aufbauen kannst. Und wenn jetzt so ein Spieler wie Schlotterbeck noch dazukommt beim BVB, steigert das nochmal die Gesamtqualität. Und du kannst eben auch dieses Niveau nochmal anheben. Also finde ich total spannend.
Wo ich schmunzeln musste, da habe ich hinterher auch mit Niko Kovac drüber gesprochen. Rami Benzebaini hat ja in der Schlussphase fast die identische Szene wie in Turin gehabt, als Schlotterbeck einen kurzen oder ja. einen Querschläger hat, der im hohen Bogen runterkommt und vor Benzebaini landet. Gleiche Position wie gegen Turin. Aber anstatt den Ball irgendwie versuchen, spielerisch zu lösen, hat er ihn diesmal einfach weggepölt, hinten raus. Und da hat Niko gesagt, er hat dazugelernt. Offenbar hat es ein bisschen was gebracht, was da in Turin los war. Ne? Haben wir ja letzte Woche diskutiert, war es richtig, den Ball rauszuspielen, hätte er ihn schlagen müssen. Grundsätzlich der Ansatz natürlich gut, es versuchen, spielerisch zu lösen, aber in so einer Situation auch mal rausfeuern. Also das ist nicht verkehrt gewesen. So, trotzdem, wir können ja gleich nochmal hinten raus drüber diskutieren. Jesko, am 18.10. ist ja der Klassiker gegen die Bayern. Ist der BVB wirklich der Bayernjäger Nummer 1 oder ist das nicht? Wie ist das interne Selbstverständnis? Aber trotzdem, wenn man was zu bemängeln hat in dem Spiel gegen Wolfsburg, dann war es einfach, dass der BVB nicht aufs Zweite und Dritte gegangen ist, ne? Weil das war schon auch ein Spiel, das hat Maxi Arnold auch zu mir hinterher gesagt, der Kapitän vom VfL, der meinte so, irgendwie haben wir nie so richtig die Gefahr ausgestrahlt oder das Gefühl, dass wir jetzt hier nochmal auf ein Tor gehen. Ja. Übrigens auch verrückte Statistik, seit 2012 hat Wolfsburg kein Spiel mehr gewonnen in Dortmund. Also die fahren eigentlich immer hin und geben was ab.
Der Maxi Arnold hat dann auch kein Spiel gewonnen, glaube ich. Ne?
So, ja, noch nie.
Da wurde er auch drauf angesprochen.
Ja, auch von mir.
Fand er gar nicht gut. Ist er schon, auch bei den Kollegen auch, ist auch angesprochen worden, fand er nicht gut.
Ich war ja, Jesko, um dem einen oder anderen vielleicht zu sagen, du kennst es ja, in unserer Position sonntags, weil wir sonntags keine Rechte, weil ne, die Kollegen von The Zone das Sonntagsspiel zeigen, wir sind ja samstags und freitags dran. Das heißt, wir sind der rechte Kette recht weit unten. Und dann kommt so ein Maxi Arnold und hat wahrscheinlich vorher schon 4 Interviews gegeben. Und dann kommt er auch noch zum Berger, der ihm zum 5. Mal die gleiche Kackfrage offenbar stellt. Ja, seit 2012 reißt du da an und holst nichts. Dann hat er natürlich eine Krawatte, ne?
Da hatte der schon bei der ersten Frage gar keinen Bock drauf, beim geschätzten Kollegen Jan Wochner.
Ja, okay, siehst du.
Und die Laune hat sich dann nicht gesteigert, kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch eine wilde Statistik, die muss man dann auch einfach als Reporter, das ist dann unsere Aufgabe als Reporter, sowas auch mitzunehmen und das dann auch durchzuziehen. Klar, will er das nicht hören.
Ja, ich habe ihn dann gefragt, weil ich hatte vorher noch, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel war, auf dem Weg hin hatte ich irgendwie Nils Petersen gehört, der gegen Leverkusen Gladbach und er sagte irgendwie, Nils sagte, ich bin immer nach Leverkusen gefahren mit Freiburg, mit weiß ich nicht wem und habe immer auf den Deckel bekommen und ich bin eigentlich schon hingefahren und wusste so, du hast ein Stadion und assoziierst damit, ich fahre da hin und es gibt nichts. Und da habe ich ihn dann mal so die Frage gestellt, ob das eigentlich was mit ihm oder mit so einem Verein macht, wenn du weißt, seit 12, also nö, was für eine Frage. So, ne, hatte ich natürlich nicht so gefallen, aber glaub schon, unterbewusst macht das was mit dir, wenn du ihn weißt, so. Du reist dahin, hast nie was geholt.
Absolut, absolut. Das verstetigt sich irgendwann und dann ist es so eine self-fulfilling prophecy, wenn du dahin fährst. Selbst wenn du ordentlich spielst, verlierst du trotzdem so ein Spiel. Ja, das ist tatsächlich eine extrem spannende Statistik. Ja, sind die Dortmunder jetzt der Bayernjäger oder sind sie nicht der Bayernjäger? Also ich habe das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim tatsächlich großflächig gesehen. Das meiste davon habe ich gesehen. Habe in der ersten Hälfte gedacht, oho, jetzt kriegen sie mal in der Bundesliga einen Gegner, der sich wehrt, der auch mal mutig ist. Und Hoffenheim hat es auch in der ersten Hälfte verkackt. Das muss man mal ehrlich sagen. Also da hätten sie ein Tor machen müssen. Also da gibt gar keine Diskussion. Hätten ein Tor machen müssen, dann wäre dieses Spiel vielleicht nochmal anders gelaufen. Aber wenn du dann diese Souveränität und auch die Klasse der Bayern siehst, die ja 5-mal gewechselt haben und dann haben sie nachher noch einen Olise reingebracht und den reingebracht und einen Kimmich reingebracht.
Kimmich saß auf der Bank, sehr selten der Fall.
So viel Klasse dann noch eingewechselt, da muss ich echt sagen, pff. Und dann hast du halt Harry Kane, ne? Ich bin ja ein Harry Kane-Fan. Ich bin ein riesen Harry Kane-Fan. Das ist für mich wirklich, das ist für mich eigentlich der perfekte Spieler. Ja, der arbeitet, der hat, glaube ich, am eigenen Strafraum hat er eine Grätsche angesetzt.
Stimmt.
Der kann mit dem Ball umgehen, der hat ein richtig gutes Passspiel. Etwas, wo ich dann doch mal sagen muss, da kann Serhou Guirassy ruhig noch mal ein bisschen drauf satteln. Gerade was das Passspiel angeht und so das Verteilen der Bälle manches Mal gerade unter Druck. Da ist der Harry Kane eiskalt. Der spielt auch lange Bälle, ja. Und dann steht er vorne und macht die Tore. Klar, dann sind es auch wieder Elfmeter, alles gut, geschenkt, ne? Gehört aber auch für einen Stürmer dazu. wenn du sie schießen darfst. Und ja. Aber das ist für mich echt ein, also jeder, der den belächelt, der die Bayern belächelt hat, dass sie für Harry Kane so viel Geld ausgegeben haben, da muss ich sagen, haben sie alles richtig gemacht.
Übrigens, schöne Grüße an Didi Hamann, den muss ich auch nochmal erreichen, weil ich erinnere mich an einen Sky 90 Abend, ich glaube letztes Jahr war das, ja. Und da hat er den Take rausgehauen, dass die Bayern sich, hat er jetzt nicht ganz unrecht, aber sich eigentlich jetzt schon damit beschäftigen müssen, wer der Kane-Nachfolger wird, weil das, was der in der einen Saison oder in den letzten beiden gezeigt hat, das kann er die Saison nicht nochmal bestätigen. Das ist schon langsam ein Auslaufmodell, meinte er so nach dem Motto. Sehe ich noch nicht.
Nee, gar nicht. Also brutal. Der ist auch, ja. Auch wie er dieses erste Tor macht, diese kurzen Augenkontakt-Kommunikation mit Lennart Karl, der dann auch diese Ecke richtig gut reinbringt, wirklich auf den Punkt. Und er nimmt ihn direkt und knallt den da rein. An Baumann eng vorbei, aber der war so gut, da hatte der Baumann eigentlich kaum eine Chance, so richtig dran zu kommen. Mhm. Boah, und das wird dann auch die erste richtige Prüfung für den BVB gegen diese Bayern in München irgendwie zu bestehen.
Ja, wenn wir uns mal kurz einen Blick auf den Spielplan werfen bis zu dem Bayern-Spiel, da ist ja dann eine Länderspielpause dazwischen, also der BVB spielt jetzt am Samstag zu Hause gegen Mainz, dann das Champions League-Spiel gegen Athletic Bilbao und dann das Heimspiel gegen Leipzig. So, ne? Das sind drei knackige Spiele, würde ich sagen. Auch Mainz, da kannst du alles andere als unterschätzen, da kannst du auch gerne mal verlieren, das ist dem BVB auch schon mal passiert. Und zu Hause gegen Leipzig und die Bayern haben, das hatte ich eben auch aufgeworfen, gut, in der Champions League Paphos auf Zypern, das ist machbar, würde ich sagen, Werder Bremen und in Frankfurt, also die haben schon auch nochmal mit in Frankfurt, Samstagabend 18:30 haben die auch nochmal einen schönen Kracher. Mhm. So, also da bin ich gespannt, wer wie viele Federn liegen lässt bis hin zu diesem Spiel, aber ja, diese Frage nach dem Bayernjäger Nummer 1, ich weiß, wir sind sehr früh, wir sind erst am vierten Spieltag. Niko Kovac hat uns mal verraten, nach 6 Spieltagen kann er für sich sehr seriös bilanzieren, wo wir jetzt gerade stehen und nicht stehen und wo die Reise hingeht.
Das wäre dann vom Bayern-Spiel.
Das wäre vom Bayern-Spiel, können wir nochmal fragen.
Spannend, ja, genau. Was er bilanziert, ja.
Gute Einordnung. Ja, klar sind die Bayernjäger Nummer 1 so, ne? Und das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht künstlich aufbauschen. Es ist einfach so, das ist auch das interne Selbstverständnis der Mannschaft. Das haben auch die Aussagen von Maxi Bayer, die wir auch im Podcast letzte Woche diskutiert haben, gezeigt, ne, wo er gesagt hat, liebe ich auch immer noch, wir wollen Meister werden. Wurde davon oder dafür ja zurückgepfiffen von Niko Kovac, was wir beide sehr schade und sogar falsch fanden. Ja, wie geht der BVB damit um? Wie würdest du es intern auch machen? Würdest du jetzt diese Schiene irgendwie weiterreiten und wir sind zurück und sonst wie? Oder würdest du da eher ein bisschen...
Ich bin bei sowas ja eh ein bisschen entspannter. Ja, ich bin da natürlich auch nicht in der Verantwortung und kriege dann irgendwie auf den Sack, wenn sie verlieren. Auch dazu habe ich mich ja geäußert, finde ich furchtbar. Ich finde einfach so ein
kriegst aber auf den Sack, wenn du Scheiße erzählst, ne? Das passiert uns auch oft mal.
Ja, aber
wobei wir nie Scheiße erzählen.
Aber das sowieso nie. Alles, was wir erzählen, ist richtig und wichtig.
Absolut.
Aber es ist ja auch dieser Wunsch, Meister zu. Darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass sie sich hinstellen und sagen, wir werden Meister, ja, und dann werden sie Vierter mit 25 Punkten Rückstand, sondern einfach dieser Wunsch, auch dieses Selbstbewusstsein, was die Bayern seit Jahren mit sich rumtragen, ja, das musst du dir ja irgendwie auch mal drauf tun. Und das fehlt mir beim BVB, auch schon seit Jahren. Und da fehlt mir dann auch die klare Kommunikation. Und aber jetzt wiederhole ich mich, will ich gar nicht von letzter Woche. Ich finde, du solltest damit wirklich entspannt positiv umgehen. Ja, du solltest nicht immer so krampfhaft alles von dir wegdrücken und sagen, oh nee, und letztes Jahr und ihr wisst doch noch, wie es da war und so. Nee. Ja, ihr seid Borussia Dortmund. Wenn du es ganz nüchtern betrachtest, siehst du, dass Frankfurt ein bisschen struggelt. Ja, das ist nicht souverän. Leverkusen hat seinen gesamten Verein in diesem Sommer umgebaut. Die werden nicht auf dem Niveau weiterspielen, wie sie in der vergangenen Saison gespielt haben. Das haben sie jetzt auch gegen Gladbach bewiesen. Du bist einfach aktuell der konstanteste Club da oben und da gehörst du auch hin. Und also ich würde tatsächlich auch dieses Bayern-Spiel mal abwarten. Ja, wenn du in München 0-5 auf den Sack kriegst, dann kannst du ja ziemlich klar einordnen, wo du bist. Dann bist du der Bayern-Jäger oder der hinter Bayern herläuft, wie man es dann interpretieren möchte. Mhm. Wenn du in München eine gute Figur abgibst, knapp verlierst oder sogar was mitnimmst, dann kannst du doch auch ruhig mal ein bisschen die Brust rausstrecken und sagen, hey Leute, wir haben voll Bock auf diese Saison, wir jagen gerne die großen Bayern, wir haben da Spaß dran, schauen wir mal, was hinten rauskommt.
Mhm. Ja, Es ist auf jeden Fall, oder wird auf jeden Fall sehr spannend. Übrigens, was mir gerade spontan einfällt, weil du Lennart Kahl angesprochen hast. Die Bayern haben es ja lange Zeit nicht gemacht und wurden auch sehr dafür kritisiert. Siehe Mathis Tell, siehe Paul Wanner. Jetzt scheint da ja auch offenbar so ein Sinneswandel stattzufinden, dass sie so Jungs dann auch reinwerfen, ne? Kusia Sare, Lennart Kahl, das Kompanie das offenbar auch erkannt hat. Das würde ich mir im Übrigen, haben wir ja schon mal gesagt, vom BVB wünschen, dass sie auch damit dann bald oder irgendwann mal anfangen. Ja. Ich meine, klar, der Kovac setzt gerne auf die Sabitzers dieser Welt. Der ist übrigens sehr underrated in die Saison gestartet oder overhated von manchen. Also Marcel Sabitzer in den ersten oder von 6 Spielen jetzt 5-mal auf dem Platz gestanden und wirklich auch gut gespielt. Aber das würde ich mir wünschen. Und wenn du mal reinschaust mit Matisse Albert, der Junge ist erst 16, hat in 8 Spielen im Youth-Bereich 6 Treffer und 6 Assists erzielt.
Auch in der Youth
schon bei der U19, genau, Youth League getroffen.
Youth League getroffen, voll überzeugt, ein Riesentalent.
Das sagen ganz viele mit, mit denen man redet, auch Scouts, also der Junge, das übertrifft alles, was es eigentlich beim BVB gab. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie auch mit der Personalie umgehen.
Cole Kempe, wie gesagt, auch einer, den sie bewusst da behalten haben, zumindest nicht zu dem Kurs abgeben wollten, den der VfB Stuttgart bezahlen wollte.
Ja.
Lasst sie doch mal los, ist auch
und echt da reden wir ja nicht davon, dass sie in der Halbzeit spielen müssen oder in der Startelf stehen, aber
zeig sie doch mal, ne?
Genau.
Aber bei den Bayern denke ich auch so, haben sie einen Tom Bischoff geholt, wofür? Wofür ist Tom Bischoff zum FC Bayern? Die haben den ja sogar noch geholt, um ihn zur Club-WM mitzunehmen und haben ihn da nicht spielen lassen. Also
wurde auch von Nagelsmann im Übrigen kritisiert zwischen den Zeilen, wo er gesagt hat, es gab den einen oder anderen Spieler, der ist von 100% Spielzeit auf 15% runtergegangen und ich verstehe nicht, warum so. Ne? Also ja, das war ein klares Zeichen. Ne?
Ist auch so ein Wechsel, der sich mir einfach nicht erschlossen hat. Aber das ist nicht, soll auch für Süd nicht unser Thema sein.
Ja.
Der Süden. Ja. Der Süden, da kümmern wir uns nicht so viel drum. Ja, also wie gesagt, wie siehst du denn? Also sollen die sagen, wir sind der Bayern-Jäger oder sollen sie sagen, nee, komm, wir hatten 25 Punkte Rückstand und das noch bis zum drittletzten Spieltag sagen?
Ja. Nein, also ich würde jetzt nicht jetzt schon nach 4 Spieltagen da irgendwie groß angreifen und sagen, wir sind zurück, aber man kann ja schon nach so einem Spiel sagen, wir sind jetzt auf Platz 2, die Tabelle lügt nicht nach 4 Spieltagen, da wollen wir ganz gerne eine lange Zeit bleiben und die Bayern ärgern und wir freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf den Klassiker oder so, ne? Das kann man ja sagen, aber da Sebastian Kehl hat's extrem abgeblockt, Niko Kovac will gar nichts davon wissen und hören. Sie sind Bayernjäger Nummer 1 und ich finde dieses interne Selbstverständnis, was die Mannschaft hat, und das haben ja normalerweise auch die Vereinsbosse, das wissen wir, aber sie versuchen das nach außen alles ein bisschen einzufangen, damit eben, wie du es jetzt gerade sagst, damit es dann eben nicht links und rechts die Ohrfeigen gibt von Fans oder auch medialer Natur, wenn sie sich dann zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Deshalb braucht es, glaube ich, einen schmalen Spagat, den man irgendwie fahren muss. Ich würde erstmal sagen, auch lass die 3 Spiele abwarten, lass uns gucken, wo sie vor der Länderspielpause stehen und dann kannst du heiß machen auf den Bayern-Gipfel. Und dann würde ich mich auch mal wieder freuen, dass vielleicht auch der ein oder andere Giftpfeil von links nach rechts geschossen wird, wie damals mit Zorc und mit Salihamidzic oder mit Hoeneß und Watzke und Rummenigge und wie es früher war. Also gehört ja auch dazu. Aber
ich fänd's einfach mal geil, wenn da wirklich mal wieder einer kommt und sagt, so Freunde, wir haben hier Bock mitzuspielen. Wir wollen nicht nur hinterherlaufen, wir wollen mitspielen und dann schauen wir doch
mal. Ja, hat ja einer gesagt, Maxi Bayer.
Dürft ja nicht. Sofort weggegrätscht worden.
Dürft ja nicht. Ja, das führt natürlich dazu, dass die Jungs bei uns sowas nicht mehr sagen, ne? Und dass die halt sehr Sorge haben, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht so? Ne?
Es ist halt so diese Kommunikationsstrategie vom BVB, muss man ehrlich sagen. Eigentlich immer so irgendwie die Mitte treffen, bloß keine Ausschläge, immer irgendwie die sichere Mitte nehmen. Und ich finde es schade, ich bin ganz ehrlich, ich finde es schade. Ich mag auch so ein bisschen Bambule vor solchen Spielen. Ich mag das auch, wenn Spieler selbstbewusst sind. Ich mag das einfach.
Ja klar, du strahlst ja was ganz anderes aus, als wenn du so dieses, mal schauen, wenn wir Zweiter werden, ist ja alles gut. Also das kann, haben wir ja schon mal diskutiert. Ich finde, auch wenn das natürlich völlig absurd gerade klingt, aber die Erwartungshaltung oder das Ziel von Julian Nagelsmann zu sagen, wir wollen Weltmeister werden, das ist doch tausendmal greifbarer und besser, als irgendwie zu sagen, ja, lass mal gucken, ob wir ins Viertelfinale kommen und dann, also.
Gut, realistisch bei ihm wäre jetzt, ich würde mich gerne qualifizieren, ne?
Das wäre ganz gut.
Aktuell das eher realistisch. Das wäre schon das ist schon das große Ziel. Danach kann er nochmal anders denken.
So ist es.
Wir machen noch einen ganz kurzen Blick mal zurück, mehr oder weniger, zu den Spielern, die den BVB verlassen haben und wie sie gerade performen. Wir werden da jetzt nicht mit ganz viel Zahlen um uns schmeißen, kann sich sowieso keiner merken. Einfach mal so ein bisschen Tendenzen durchgehen der Spieler, die den BVB verlassen haben. Und natürlich müssen wir auch mit dem Prominentesten anfangen, mit Jamie Gittens. Ich hatte mich extrem kritisch dazu geäußert, dass er diesen Schritt geht. Ich habe den BVB für den Deal gelobt, habe den Schritt von ihm immer sehr kritisch gesehen, weil ich ihn einfach bei Chelsea nicht auf dem Niveau sehe, dass er da zur prägenden Figur wird. Und wenn wir uns jetzt die Einsatzzeiten angucken, ist es tatsächlich auch so. Der ist, der ist noch nicht mal der Super-Sub, der ist einfach nur ein Rollenspieler, einer, der den Kader auffüllt und ab und zu mal eingewechselt wird.
Genau, genau. Gegen Brentford habe ich es mal geschaut, gegen Brentford und Crystal Palace hat er mal 54 Minuten und 56 gespielt, sonst ist er zweimal eingewechselt worden gegen die Bayern ohne Einsatz im Kader.
Gegen Man United auch ohne Einsatz geblieben.
Ja, 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 das ist natürlich zu wenig.
Muss man noch Zeit geben.
Na klar, auch dem muss man Zeit geben, nur das ist es halt. Ich meine, darf man auch nicht vergessen, der ist 21 Jahre jung, ne? Der hat noch viel vor sich, aber ich sehe es wie du. Es ist irres Potenzial in dem Jungen drinne. Wir haben uns aber oft auch aufgeregt darüber, dass er einfach manchmal dieses Erwachsenenfußball, das fehlt ihm manchmal, ne? Und dass er aber dann die Dribblings macht, dass er dann hier und da mal hängen bleibt, dass er nicht weiterkommt und
ich weiß nicht, ob
dieser Step vielleicht ein bisschen zu früh kommt, ne?
Beim Potenzial würde ich es vielleicht sogar nochmal reingrätschen, weil ich habe das Gefühl, das Potenzial ist ausgeschöpft. Ich habe das Gefühl, der hat jetzt auf einem ordentlichen Niveau beim BVB gespielt. Ja, das hat er schon gut gemacht. Das ist ein gutes Niveau, keine Frage. Nur ob der jetzt noch so viel besser wird, das glaube ich nicht. Diese Station Chelsea wird ihm, falls das möglich sein sollte, nicht dabei helfen.
Das glaube ich allerdings auch. Das ist da zu wild, zu undurchsichtig, auch wenn sie gerade versuchen, ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen. Und das gerade auch hinkriegen, aber das glaube ich auch. Also Chelsea ist, denke ich auch, ich weiß, die haben einen Strategiewechsel, die versuchen mehr auf talentierte oder junge Spieler jetzt zu gehen und die vielleicht zu holen, bevor sie andere holen, wobei Gittens jetzt ja auch kein Fantasietransfer mehr ist, sondern der hat auch eine gewisse Summe gekostet und der hat seinen Können auch in der Bundesliga schon hier und da aufblitzen lassen.
Und aber, wenn du dir die Lone Army von Chelsea aus den vergangenen Jahrzehnten anguckst, haben die das ja eigentlich immer schon gemacht. Die haben ja teilweise, die haben ja nicht gescoutet, die haben ja einfach verpflichtet und dann gehofft, dass was wird und wenn nicht, dann haben sie ihn halt verliehen. Also das war ja schon.
Ist der BVB da. Mit Schoko und mit Anselmino.
Ja. Nächstes Jahr. Wir haben da einen, den Gittens, den können wir euch auch noch geben.
Genau.
Okay, also Gittens bisher Enttäuschung. Sebastian Allaire hat auch noch nicht getroffen für Utrecht. Leider, muss ich sagen, dem würde ich es ja wirklich gönnen, dass der da nochmal so ein entspanntes Enddrittel seiner Karriere hat in Holland und da nochmal ordentlich trifft.
Ja. Ja, definitiv. Bei Mucki sieht es ein bisschen besser aus, ne? Hat aber auch schon 15 Spiele mit dem FC Kopenhagen gehabt, 9 in der dänischen Liga, 5 in der Champions League Quali, 1 in der Champions League gegen Leverkusen. Hat 3 Treffer und 1 Assist beigesteuert, also 2 in der Liga.
Einen in der Quali, ein ganz wichtiges Tor in der Quali gemacht, ne? Ja. Für die Champions League,
Wird dann ja auch in Kopenhagen, du wirst ja, meine ich, vor Ort sein, Jesko, ne? Genau. Bei dem Champions League Spiel gegen den BVB auf seine Ex-Kollegen treffen, sicherlich ein sehr interessantes Wiedersehen. Glaub aber trotzdem, das habe ich ja schon mal gesagt, ich finde den Wechsel gut, auch richtig, dass er nicht irgendwie, weiß ich nicht, zu einem Verein Kategorie Dortmund geht, sondern vielleicht auch eine Liga drunter, wo er ein bisschen weg von diesem medialen Brennglas ist. Wo er,
völlig richtig, alles, ne,
also
zu spät.
Der Wechsel ist super, genau, er kommt zu spät, bestimmt zu spät. ein, zwei Jahre zu spät oder ein Jahr zu spät, mindestens mal. Dem traue ich das aber zu, dass er da zu alter Stärke zurückfindet. Ähnlich wie es auch ein Fiete Arp im Übrigen macht, der bei Zorniger und bei Jurek Rohrbeck, Ex-Sky-Kollege, in Dänemark auch unter Vertrag steht. Also der Weg kann tatsächlich ab und an mal ganz gut sein. Also mal schauen, wo es Mucki dann hin verschlägt. So, wie sieht es bei Gio Reyna aus?
Ja, ganz spät gewechselt, ne? zu Gladbach, ganz am Ende der Transferperiode. Kann man jetzt noch nicht so richtig viel zu sagen. Der hat ein sehr gutes Testspiel gegen Schalke. Da haben sie ihn alle gefeiert. In der Liga war es dann eher so durchschnittlich bisher. Ich finde, kann man noch nicht so richtig bewerten.
Kann man nicht bewerten, ne? Zwei Einsätze hat er gehabt gegen Bremen, gegen Leverkusen, jetzt mal ganz kurz eingewechselt worden. Neuer Trainer, Eugen Polanski, Gerry Seoane nicht mehr dabei, der auch mit am Transfer beteiligt war. Also da muss man auch nochmal die nächsten Wochen abwarten. Wobei ich finde, und da habe ich den Wechsel ja damals gar nicht verstanden, zu Nottingham Forest in die Premier League. Das ist einfach eine Liga, die passt körperlich allein schon gar nicht zu Gio Reyna. Deshalb jetzt der Wechsel zumindest Bundesliga, Gladbach, das ist schon was ich mir vorstellen kann, was funktioniert und aufgeht, gerade auch so mit dieser US-Kombi, Joe Skelly, der ihn da auch irgendwie mit seinem Kumpel dazu geholt hat, fühlt sich ja in Deutschland auch grundsätzlich sehr wohl, der Gio. Das kann klappen, bin aber mal gespannt, in welche Richtung das am Ende gehen wird.
Koulibaly noch ohne Einsatz.
Mhm. Wobei ich in dem viel Potenzial sehe und bei dem eigentlich mal glaube, dass das, wenn er dann verletzungsfrei bleibt, ein Spieler ist, der irgendwann nochmal für Furore sorgen kann. Also bisher nicht.
Das wollte ich nicht sagen. Ja, und Kjell Wädchen ist ja verliehen an den VfL Bochum ohne Kaufoption. Ja. Mhm. Also sie glauben an den hier in Dortmund, der spielt dann auch regelmäßig in Bochum, leidet aber dann natürlich unter der Gesamttendenz beim VfL.
Ja,
ne?
Das ist auch, finde ich,
kann ich jetzt auch nicht behaupten, dass das bisher schlecht war von ihm, weil das ist einfach alles schlecht in Bochum aktuell.
Ja, er spielt jedes Spiel.
Das ist schon mal gut, ja, aber kann halt jetzt auch nicht prägend diese Mannschaft aus dem Abstiegskampf ziehen, was aber auch als junger Spieler nicht seine Aufgabe sein darf beim VfL Bochum.
Ja, extremes Führungschaos da, Hacking weg, Duffner weg, weiß man nicht so richtig, in welche Richtung das alles gehen wird. Aber auch sowas, mal Abstiegskampf in der zweiten Liga, wo es ein bisschen robuster zugeht, wo du medial auch so ein bisschen im Wind stehst. Das kann, hoffentlich turnt sich das alles zum Guten um für ihn, weil er einfach ein super Junge ist. Das kann insofern zumindest die richtige Entscheidung gewesen sein, wenn sie sich dann irgendwann stabilisieren und er dann auch mal durch so ein Bad gehen musste. Ne? Und auch
am Ende ist ja für Dortmund ist das ja völlig egal, wo der VfL Bochum steht, Hauptsache der Spieler spielt, ne? und bekommt Einsatzminuten und sammelt Erfahrung. Ja. Und Dian Ramay haben wir noch. Tatsächlich am Ende auch eigentlich ein Abgang ist, ohne jemals bei Dortmund gespielt zu haben.
Ja. Der beste Torwart seiner Generation, hat er mal gesagt.
Sagt Dian Ramay, ja.
Ja.
Ja. Experten sagen, der beste Torwart seiner Generation, der Experte, Dian Ramay.
Elfertöter auf jeden Fall.
Ja, ist ein guter Torwart. Guter Torwart, hat Kevin Müller verdrängt bei Heidenheim, der da 10 Jahre mehr oder weniger unangefochten im Kasten stand. Aber auch in Heidenheim gilt eigentlich das Gleiche wie für Wädchen in Bochum, für Ramay in Heidenheim. Da läuft es halt gerade gar nicht und darunter leidet man natürlich dann auch. Ne?
Ja, definitiv. So, haben wir da mal ein Roundup gemacht und sind fast bei einer Stunde angekommen. Jetzt haben wir jemanden vergessen.
Wenn wir einen vergessen haben, schreibt es in die Kommentare, dann kümmern wir uns da natürlich in der kommenden Woche drüber. In der kommenden Woche, genau, wir haben ja jetzt echt eine entspannte Woche, keine englische Woche. Ich glaube, das letzte Mal keine englische Woche außerhalb von den Länderspielpausen bis Weihnachten. Das heißt, meine Schulter, da geht es auch immer besser, noch nicht richtig gut, aber dann komme ich wieder und dann werden wir sehen, wie es läuft.
Ja, vor allen Dingen bist du ohne Verbund, Jesko, ne?
Ja.
Für die das mit Video sehen, wie gesagt, wir haben immer noch nicht komplett das Video drauf, aber ihr seht ja immer mal
die Ausschnitte. Wir arbeiten aber dran. Ich bin schon ganz viel oft zu gefragt worden, wann kommt der Videopodcast?
Ja.
Wir arbeiten intensiv dran.
Ja, sieht besser aus als mit deiner Schiene oder.
Ja, aber ich leg den mal ab hier. Das ist egal. Das wird's wieder. Vielen Dank, lieber Patrick. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch auch. Und damit sagen wir Adios von Auf Süd.
Adieu. Ousmane Dembélé ist Ballon d'Or-Sieger.
Stimmt. Adieu.
Ciao.
Auf Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport.